Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Schönen guten Tag. Schon wieder sind polizeiliche Ermittlungsfehler im Fall des Kindesmissbrauchs von Lüchte bekannt geworden. Die Kritik am Innenminister von Nordrhein-Westfalen wächst. Dazu gleich ein Interview mit dem innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag. Der Brand von Notre-Dame steckt vielen heute in den Knochen. Die schöne, jahrhundertealte Kirche ist stark beschädigt. Wie gut sind andere Kirchen geschützt? Wir schauen uns die Altstadt von Lübeck an. Außerdem machen wir noch ein bisschen Frühjahrsputz bei Deutschland heute. Wir begleiten in München im Englischen Garten eine Gruppe Jogger, die nicht einfach nur joggen, sondern dabei auch noch den Park aufräumen. Der Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte sorgt für immer neue Schlagzeilen. Anscheinend hat es schon wieder eine Ermittlungspanne gegeben. Der Abrissunternehmer, der den Dauercampingplatz des mutmaßlichen Haupttäters räumen soll, hat gestern zum wiederholten Mal verdächtiges Material gefunden. Erst CDs und Disketten, gestern dann noch 11 Videokassetten. Außerdem haben Reporter die Ermittler darauf aufmerksam gemacht, dass ein kleiner Schuppen am Rande des Geländes noch gar nicht untersucht worden ist. Diese Versäumnisse der Polizei sind nicht die einzigen im Fall Lüchte. Zur Erinnerung, während der Ermittlungen ist der Polizei bereits ein Koffer mit CDs abhanden gekommen aus einem Büro. Einer, der den Dienstherrn der Polizei, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, deshalb scharf kritisiert, ist Hartmut Ganske, SPD-Abgeordneter im NRW-Landtag und Sprecher des Innenausschusses. Herr Ganske, Sie haben gestern in einer ersten Reaktion gesagt, das sind schon keine Pannen mehr bei der Ermittlungsarbeit. Was ist es dann für Sie?
Ja, das ist für mich ganz klar ein Ermittlungschaos. Wenn wir das Wort Panne hören, dann ist das vielleicht ein kleiner Betriebsunfall, Anführungszeichen. In diesem Fall sind es jetzt schon so viele Pannen und wir als SPD-Opposition weigern uns, von weiteren Pannen zu reden. Das ist schon ein Ermittlungschaos, was hier dem Innenminister vor die Füße fällt.
Die Polizei hat sich ja gestern erstmal verteidigt. Die Tatorte seien aufwendig untersucht worden und man habe auch keine Veranlassung gehabt, tagelang Beamte abzustellen, die nun auch noch die Abrissarbeiten begleiten. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Das ist für mich in keiner Art und Weise nachvollziehbar. Wenn wir uns erinnern, wo Polizeibeamte oftmals übers Wochenende eingesetzt sind, da versucht man sich jetzt zu verteidigen, dass kein Polizeibeamter, keine Polizeibeamtin vor Ort war. Ich frage, es geht um den größten Kindesmissbrauchsskandal in Nordrhein-Westfalen. Und da schafft die Polizei es nicht, Kolleginnen und Kollegen abzustellen, um die Abrissarbeiten zu überwachen. Das ist der Skandal.
Aber wie kann das sein? Ich meine, Sie sind im Nordrhein-Westfälischen Landtag Mitglied im Innenausschuss und von daher öfter auch mal mit Angelegenheiten der Polizei befasst. Ja. Haben Sie eine Erklärung für dieses Chaos?
Leider nein. Ich habe überhaupt keine Erklärung dafür. Und das ist auch das, was ich gespiegelt bekomme von Bürgerinnen und Bürgern. Auch die haben keine Erklärung mehr dafür. Damit das klar ist, Pannen können immer geschehen. Die geschehen in jeder politischen Arbeit und in jedem Job, den man macht, geschehen Pannen. Aber in dieser Häufigkeit über so viele Wochen immer wieder diese Pannen, das führt dazu, dass das ein Chaos ist und das führt dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch nicht mehr verstehen.
Sie fordern jetzt seit dem Wochenende den Rücktritt des obersten Dienstherrn der Polizei, des Innenministers Herbert Reul von der CDU. Was soll so ein Rücktritt bringen?
Ich glaube, der Rücktritt von Herbert Reul ist notwendig, damit die Bevölkerung wieder Vertrauen in die Aufklärungsarbeit der Polizei erreicht. Herr Reul hat die Messlatte sehr hochgelegt. Er hat Erwartungen geschürt und hat mitgeteilt, er schickt seine besten Beamtinnen und Beamten dahin. Er will, wenn nötig, alle Steine röntgen. Er möchte keinen Stein auf dem anderen lassen. Und wir müssen jetzt erfahren, dass genau die Beamtinnen und Beamten, wo er sagt, das sind seine besten, immer noch Sachen finden, wo Zeugen es ihnen sagen mussten, dass dort Schuppen stehen. Oder auch die öffentliche Presse musste sagen, da stehen Schuppen. Und da hat Herr Reul Erwartungen geweckt, da kann er nicht zu einstehen und deshalb ist ein Rücktritt notwendig.
Aber durch den Rücktritt des Innenministers in Düsseldorf ist ja noch nicht automatisch die Polizeiarbeit in Lüchte verbessert.
Das ist richtig, aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig. Eins ist die Polizeiarbeit als solche. Das zweite ist, dass die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger, die müssen Vertrauen in die Arbeit der Polizei haben und die müssen auch sicher sein, dass ein Strafverfahren gerichtsfest ist. Und diese ganzen chaotischen Umstände dort auf dem Campingplatz in Lüchte führen dazu, dass dieses Vertrauen der Bevölkerung schwindet. Und wir als SPD-Opposition glauben, es ist ein notwendiges Zeichen zu setzen. Und das kann nur sein, dass der Innenminister als verantwortlicher oberster Chef der Polizei zurücktritt.
Aber nochmal, was muss denn in Lüchte passieren, dass das Vertrauen der Bevölkerung wieder zunimmt?
Ja, erstmal muss in Lüchte passieren, dass dort auch noch anders kommuniziert wird. Ich habe jetzt die Mitteilungen erhalten, da werden nur noch mit Pressemitteilungen kommuniziert. Ich glaube, das war von Anfang an das Problem, dass die vollständige Transparenz auch von Anfang an nicht so gegeben war. Und bei diesen Dimensionen, und ich wiederhole es leider noch einmal, der größte Kinderpornoskandal in Nordrhein-Westfalen der letzten Jahre und Jahrzehnte, hätte man von Anfang an viel transparenter an die Sache rangehen müssen, dann wären, glaube ich, auch die Befindlichkeiten in der Bevölkerung nicht so gewesen, wie sie jetzt sind.
Herr Ganske, bei all Ihrer Kritik am Innenminister, warum gibt es nicht schon längst einen Untersuchungsausschuss im Landtag?
Ja, wir haben, und das sage ich auch ganz klar, wir haben gesagt, wir haben in die Aufklärungsarbeit von Staatsanwaltschaften hier in Nordrhein-Westfalen, von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten immer noch großes Vertrauen. Und das haben wir auch, ohne Wenn und Aber.
Trotz der Pannen haben Sie immer noch Vertrauen?
Ja, ich sage es ganz deutlich, auch als Mitglied des Innenausschusses, wir müssen dieses Vertrauen auch noch haben. Denn wenn dieses jetzt abhanden geht, da will ich gar nicht drüber nachdenken, was passiert. Und deshalb müssen wir in die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, und die meisten dort leisten gute Arbeit. Es gibt hier, und deshalb sage ich, chaotische Zustände, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen reißen sich insoweit den Hintern auf dafür, dass sie dort den Beschuldigten gerichtsfest dingfest machen. Das glaube ich. Aber wir als Politik sind nicht die zweite Staatsanwaltschaft und wir müssen jetzt sehen, angekündigt ist, dass die Anklage kommt, angeblich jetzt noch im April oder im Mai und dann werden wir bewerten. Aber eins sage ich auch ganz klar, ein Untersuchungsausschuss kommt höchstwahrscheinlich immer näher bei diesen chaotischen Zuständen.
Aber was ich nicht verstehe, Sie kritisieren den Innenminister dafür, dass er die Lage bei der Polizei nicht im Griff hat, sagen aber selber, Sie vertrauen nach wie vor. Noch einmal, worauf gründen Sie Ihr Vertrauen, Herr Ganske?
Das Vertrauen gründen wir darauf, dass es 40.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen gibt. Und wir können es überhaupt nicht tun und wir machen es auch nicht, alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte unter einen Generalverdacht zu stellen. Wir müssen aber insoweit Fehler ganz klar ansprechen und das tun wir als Opposition auch.
Hartmut Ganske war das, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auch heute noch ist nicht klar, was genau die Brandursache für das verheerende Feuer im Dachstuhl der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris war. Im Moment wird von einem Unfall ausgegangen. Es ist aber überdeutlich geworden, wie verletzlich alte Gemäuer sind, wie leicht zerstörbar. In der Hansestadt Lübeck, die zwar nicht mit so weltberühmten, aber auch sehr schönen Altstadtkirchen gesegnet ist, hat man vor einigen Jahren ein extra Brandschutzkonzept erdacht. Mein Kollege Thorsten Philips hat sich schlau gemacht.
Der Pastor von St. Jakobi, Lutz Jedeck, prüft nochmal die Spezialplanen, die in der roten Metallkiste der Feuerwehr für den Fall eines Falles in der Kirche bereitliegen.
Das ist eben so ein nicht brennbarer Stoff, wasserdicht, der über die Kunstwerke und Teile der Orgel geworfen wird, sodass, wenn es zum Brand käme und der Dachstuhl gelöscht werden müsste und das Wasser eben durch die Decke durchkommt, die Kunstwerke zumindest vor dem Wasser
und teilweise auch ein bisschen vor der Hitze geschützt werden.
Rund 20.000 Euro hat die Kirche für die maßgeschneiderten Tücher bezahlt. In jeder der großen 5 Kirchen in der Lübecker Altstadt gibt es solche Abdeckplanen. Um 11 Uhr heute Mittag läuteten die Glocken der 7 Türme in Lübeck zum Gedenken an die Zerstörung von Notre Dame. Als Lutz Jedeck die Bilder gestern im Fernsehen sieht, ist er geschockt.
Also erstmal war ich furchtbar erschreckt, als ich diese Bilder sah von den Flammen, die aus dem Dach emporstiegen, der Turm zusammenbrach, so ein Symbol zerstört werden kann. Und natürlich denke ich an unseren Dachstuhl und an das viele Holz, was da seit dem 14. Jahrhundert verbaut ist, und hoffe nur, dass eben nie so etwas passiert.
Die Betroffenheit in Lübeck ist groß, denn hier brannten schon mal die Dachstühle der St.-Marien-Kirche und des Domes nach dem Bombardement der Engländer 1942 im Zweiten Weltkrieg, erzählt Jürgen Rösing, stellvertretender Leiter der Kirchenbauabteilung des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg.
Man hat nach dem Krieg sehr viel Wert auf diesen Brandschutz gelegt, weil man sich gesagt hat, so eine Tragödie möchten wir nicht wieder, weil natürlich auch eine immense Gefahr davon ausgeht. Hier unsere hohen Turmhelme, wenn die wieder einstürzen, dann ist das ja auch für die Bevölkerung eine sehr große Gefahr.
Auch deshalb haben sich Kirchenbauabteilung und Feuerwehr 5 Jahre lang Gedanken über ein besonderes Brandschutzkonzept für alle Kirchen gemacht, zuletzt für die Lübecker Petrikirche.
Das heißt, die Blitzschutzanlage ist auf den allerneuesten Stand gebracht worden und als zusätzliche Maßnahme ist eine Brandmeldeanlage reingekommen.
Bei einem Brand in einer Altstadtkirche alarmiert die Feuerwehr möglichst viele Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, um Kunstwerke zu retten. Es liegen Generalschlüssel für alle 5 Kirchen bei der Feuerwehr und Pläne, wo welche Hydranten zugänglich sind. Außerdem sind die Kirchen mit Steigleitungen ausgerüstet, erklärt der Sprecher der Lübecker Feuerwehr, Lars Walter.
Die Steigleitungen sind fest verbaute Rohre, die senkrecht in den Türmen eingebaut sind. Diese sind dafür da, um Löschwasser so schnell wie möglich von der Erdleiche in höhere Ebenen zu bringen.
Es gibt kaum elektrische Anlagen in den alten Gebäuden. Und Jürgen Rösing, der stellvertretende Leiter der Kirchenbauabteilung, sagt, dass beim Thema Brandschutz besonders die mehr als 100 Meter hohen Kirchtürme im Fokus stehen. Ein Feuer könnte sie einstürzen lassen.
Und um der Gefahr zu begegnen und die zu minimieren, hat man die neuen Turmhelme sowohl in St. Marien als auch im Dom in einer Stahlbeton-Steinbauweise errichtet. Also die sind nicht mehr aus Holz.
Insgesamt seien die Lübecker Altstadtkirchen gut aufgestellt. Es gebe keinen Nachholbedarf, betont Rösing. Dennoch ist auch er aufgewühlt. Am kommenden Ostersonntag sammeln die Kirchen in Lübeck für die französische Kathedrale in Paris, für Notre Dame.
Gerade jetzt im Frühjahr fällt er in den zart ergrünenden Parks doch besonders unangenehm auf. Müll. Müll in den Gebüschen, Müll auf der Wiese, Müll in den Beeten. Hinzu kommt neuer Müll von diversen ersten Grillpartys des Jahres. Und manche Leute allerdings tun was dagegen, sammeln nämlich den Müll beim Joggen auf. Das ist ein neuer Trend namens Plogging. Die Bezeichnung setzt sich zusammen aus dem schwedischen Wort Plocker up, aufsammeln, und Jogging. Tobias Krone war in München im Englischen Garten beim sogenannten Plogging-Mob mit dabei.
Im Englischen Garten München ist an diesem Tag einiges los. Die Jogging-Saison ist angebrochen. Doch für den Mitvierziger Frank Brodmerkel und ein Dutzend anderer Menschen im Sportlerdress ist heute in erster Linie Frühjahrsputz angesagt. Großreine machen im Park. Die Gruppe ist ein Plogging-Mob.
Natürlich ist das ein Kunstwort aus Plocker, aus dem Schwedischen, und Joggen. So hat sich Ploggen gebildet. Letztlich geht es um ein bisschen körperliche Bewegung und dabei noch was für die Umwelt tun. Also für den Körper und für die Umwelt.
Der Trend kam vergangenes Jahr aus Skandinavien. Und weil der PR-Berater für Umwelttechnik ohnehin gern für Ökologie unterwegs ist, warum nicht gleich mit Mülltüte?
Naja gut, Joggen tun viele, wollen sich jetzt im Frühjahr wieder bewegen, ihre Wurströllchen von der Hüfte kriegen. Warum soll man das nicht noch mit was Sinnvollem verbinden? Die meisten laufen irgendwo rum, sind genervt, wenn sie Müll am Boden liegen sehen und ärgern sich, dass Leute so rücksichtslos sind. Aber natürlich bücken sich die wenigsten. Habe ich früher auch nicht gemacht.
Heute wird sich gebückt. Und zwar fürs doppelt gute Gewissen. Das Plogging hört sich neu an, hat in Bayern aber eine gewisse Tradition. Das Ramadama, zu Deutsch Räumen tun wir.
Das gibt es natürlich schon seit dem Krieg, dass man die Trümmer wegräumt. Jetzt sind es natürlich eher die Mülltrümmer.
Schon vergangenes Jahr rief Frank Brodmerkel 4-mal zum Plogging-Mob auf Facebook auf. Erfahrene Plogger haben Gummihandschuhe und alte Plastiktüten dabei. Dann geht's los. Eva Jubitz trägt keine Sportsachen. Ihr Mantel ist elegant, ihr Gesicht geschminkt.
Ich habe danach einen Termin in der Stadt. Ich wollte zu einer Lesung gehen und da wollte ich dann nicht im Jogginganzug kommen.
Sie durchkämmt im Schritttempo die Wiese, auf der sich im Sommer hunderte Jugendliche treffen, und hält angestrengt Ausschau.
Wir finden überhaupt keinen Müll hier gerade, oder? Da vorne sehe ich schon mal was. Da können wir uns das erste Mal bücken, oder?
Vor allem Kronkorken liegen hier. In ein paar Metern Entfernung geht ihr 14 Jahre alter Stiefsohn Lennart. Der Schüler zieht das Plogging den Schülerstreiks von Friday for Future vor. Denn
ich krieg einen Verweis und ich habe keine Lust auf Verweise deswegen.
Für seine demonstrierenden Altersgenossen könnte so ein Plogging-Mob auch ein Test sein, wie ernst sie es mit der Umwelt meinen, sagt er.
Ich finde, die ganzen Jugendlichen, die demonstrieren gehen, sollten hier vor allem mitmachen, weil viele nutzen es einfach aus, um Schule zu schwänzen. Aber wenn man dann hier mitgeht und hier zeigt, dass man wirklich für die Umwelt ist, dann finde ich es eine gute Sache.
Im Gebüsch am Bach liegen eine halb vergrabene Herrenboxershorts und ein paar Bierflaschen. Wohl noch vom vergangenen Sommer.
Ui, schau mal, hier eine Felge. Krass, aber das lassen wir dann.
Aber er liegt ja schon im Mülleimer.
Stimmt, das ist eh sehr brav. Ja, das.
Alfred Weiß, 45, dunkle Haare, Hornbrille, pickt auf der Wiese Taschentücher auf. Der Pfleger fühlt sich unter Ploggern pudelwohl.
Weil ich früher da so ein bisschen allein sowas gemacht habe und da kam man sich immer ein bisschen blöd vor irgendwie, wenn man sowas allein macht und nicht weiß, dass es andere Leute auch so geht, dass sie sich stören an dem Müll und so weiter. Früher dachte ich mir, es ist wie so ein bisschen als so eine Zwangserkrankung hat. Das ist so. Man denkt sich, ja, normale Leute machen das nicht. Die überlassen das halt, keine Ahnung, die professionellen Müllmännern oder so.
Normale Leute, wie dieses Joggerpärchen zum Beispiel, das ich für einige Meter meines Rückwegs begleite.
Ich fand's auch cool, ich habe neulich ein Video in Facebook gesehen, wo die es gemacht haben. Aber ich stelle mir schwierig vor, weil du dann ständig den Lauffluss so unterbrichst, oder?
Ja, bequem ist anders wahrscheinlich.
Okay, also ihr macht jetzt hier nicht mit, ja?
Heute nicht, nee, danke. Aber wenn wir zufällig wo drüber stolpern, dann schmeißen wir es in den Mülleimer.
Alles klar.
Was? Anders als die 23 Jahre alte Studentin Anna in Trainingsjacke und Joggingleggings, die mit ihren beiden Freunden auf dem Rückweg zum Versammlungspunkt beachtlich Fahrt aufnimmt. Mit kurzen Unterbrechungen bei Kaugummipapier und Kippenschachtel.
Macht mega Spaß. Man glaubt ja nicht, wie viele Leute einfach sich bedanken, dass wir hier den Müll mitnehmen. Da frage ich mich, wer schmeißt dann weg?
Es ist nicht doof, dauernd anhalten zu müssen, so sich bücken.
Das ist jetzt kein Trainingseffekt wahrscheinlich, aber deswegen mache ich es ja nicht. Es macht Spaß.
Genau eine Stunde später werden alle Plastiktüten zusammengeschüttet. Geschätzte 10 Kilo Müll haben wir zusammengetragen und legen ihn nun neben einem Mülleimer ab. Etwas verschwitzt, müde, aber doppelt zufrieden löst sich der Plogging-Mob auf.
Ein Flashmob für die saubere Natur oder umweltfreundliche Fitness für Stadtbewohner. Tobias Krone war beim Plogging-Mob in München mit dabei. Wie können die unterschiedlichen Leistungsniveaus von Abiturienten in den Bundesländern ausgeglichen werden? Die Gewerkschaft GEW schlägt da eine flexible Oberstufe vor. Das ist Thema gleich bei Kate Malaike in der Sendung Campus und Karriere. Wir von Deutschland heute verabschieden uns für heute. Mein Name ist Ute Meier und ich bedanke mich im Namen des Teams fürs Zuhören.